Die Energiewende halte ich für unverzichtbar, weil...
Weil wir letztendlich jetzt schon jeden Tag in den Nachrichten sehen, was passiert, wenn wir es nicht machen.
New Energy from Hamburg. Perspektiven, Projekte und Persönlichkeiten. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Dezentral, volatil. Der deutsche Strommarkt hat sich in den vergangenen 10 Jahren massiv verändert. Sind Blackouts ein realistisches Szenario? Wie muss das System jetzt umgebaut werden? Und sind Batteriespeicher wirklich die Lösung? Zu diesem Thema steht heute Dr. Hans Koopmann, seit 2024 Geschäftsführer von TÜV Nordensis, Rede und Antwort. Herzlich willkommen. Der promovierte Physiker bringt über 15 Jahre Erfahrung in der Energiewende mit, vor allen Dingen bei Siemens Energy. Ich bin Astrid Dose und verantworte die Öffentlichkeitsarbeit im Cluster Erneuerbare Energien Hamburg. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Zum Warmlaufen 2 kurze, nicht abgesprochene Fragen, also völlig spontan. Die Energiewende halte ich für unverzichtbar, weil?
Weil wir letztendlich jetzt schon jeden Tag in den Nachrichten sehen, was passiert, wenn wir es nicht machen.
Das war kurz und knackig, sehr gut. Für eine europäische Energiewende ist es unerlässlich, dass?
Dass wir auch endlich mal eine bessere Zusammenarbeit in Europa über die Grenzen hinweg hinbekommen.
Definitiv. So, der Strombedarf, ich habe es schon erwähnt, in Deutschland wird mittlerweile zu rund 60% aus Erneuerbaren gedeckt. Ist ja an sich eine positive Entwicklung. Aber welche Herausforderung bedeutet das für die Stromnetze? Ich habe es schon in der Einleitung erwähnt, Blackouts. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich sagte immer, die erste paar Prozente in das Netz hineinzubringen, die sind immer einfach. Wir hatten in Deutschland auch Zeiten, da konntest du eine Windturbine hinbauen und jedes Mal, wenn der Wind geweht hat, durftest du sogar zum Fixpreis deinen Strom hineinbringen und dafür wurde dann woanders irgendein Kraftwerk runtergeregelt und dann hat das in der Summe wieder gepasst. Jetzt bei 60% funktioniert das natürlich nicht mehr. Da sind die Schwankungen viel zu groß. Da stellen sich einerseits die Frage, ne, der Dunkelflaute so genannt. Ne, also was passiert, wenn keine Sonne und kein Wind da ist? Dann muss ich irgendwelche Redundanz vorsehen. Extra Kraftwerke, die auch mit extra Kosten natürlich verbunden sind. Andersrum gibt es dann auch die sogenannte Hellbrise. Wenn viel Sonne und viel Wind da ist, was mache ich mit meinem überschüssigen Strom? Will ich auch nicht unbedingt abregeln? Und das ist einfach ein Thema, was wir jetzt haben. Hinzu kommt auch, ich nenne es mal die geografische Diskrepanz. Wir haben mit konventionellen Kraftwerken, die ungefähr dort hingebaut, wo auch der Verbrauch da ist. Macht ja irgendwie auch Sinn.
Klar.
Jetzt bauen wir natürlich, wo Wind und wo Sonne vorhanden ist. Und das ist nicht unbedingt dort, wo auch der Verbrauch lokalisiert ist. Das heißt, jetzt müssen wir über größere Distanzen irgendwie diesen Strom auch zum Endverbrauch hinbekommen. Das ist ein weiteres Thema. Und was ein Thema ist, ist auch die Stabilität. Ohne jetzt zu technisch zu werden, die konventionellen Kraftwerke, die erzeugen Strom über einen Generator. Das ist wie eine große Dynamo. Vorteil dessen ist, das sind große, träge Massen, die eine dämpfende Wirkung auf das Netz haben. Wir wollen ja alle 50 Hertz und 220 Volt aus unserer Steckdose haben und die Generatoren helfen dabei. Windturbinen und Solarmodulen haben dies eben nicht. Das heißt, dieses Stabilisierungsmechanismus muss jetzt viel stärker wie vorher vom Netz selber übernommen werden. Und das ist ein weiteres Problem. Und das ist eigentlich auch die größte Thematik bei dem Thema Blackout, dass da was passiert, das vielleicht auch eine kaskadierende Wirkung hat. Ein System fällt aus, hat Einfluss auf die anderen. Mhm. So etwas Ähnliches haben wir in Spanien gesehen dieses Jahr. Und das wollen wir natürlich in Deutschland vermeiden.
Kennt man denn die Ursache jetzt des Blackouts in Spanien? Das hat ja niemand so richtig rausgelassen, war mein letzter Stand, aber korrigieren Sie mich.
Ich sag's mal so, ich denke mal, es gibt bestimmt gewisse Experten, gewisse Gremien, die da mehr Details drüber kennen. Ich habe da letztendlich auch nur die öffentlichen Quellen zur Verfügung und über öffentliche Quellen habe ich auch nicht viel mehr rausgefunden, als was Sie an der Stelle wissen. Ich habe auch in andere Beispiele, in andere Länder gesehen, wo zum Beispiel, ich nehme mal ein kleines Beispiel, wenn man ein großes Windkraftwerk hat, die hat ja auch Schutzmechanismen. Wenn zum Beispiel die Frequenz zu hoch ist, dann wird das Windpark abgeschaltet, wodurch aber dann auch ein Stück weit Produktion wegfällt, wodurch andere Schutzmechanismen in Kraft treten. Was dann, das ist diese kaskadierende Wirkung, von der ich gesprochen habe, wo dann eben große Teile auf einmal einen Blackout erleben können.
Ja, ja. Ja, schwieriges Thema, möchte, glaube ich, niemand wirklich die Verantwortung übernehmen. Sie haben jetzt schon sehr schön erklärt, sozusagen, was der Unterschied zwischen konventionellen Kraftwerken und eben Solar und Wind ist. Wir wollen ja jetzt ein bisschen über Batteriespeicher sprechen. Ich meine, es ist in aller Munde, aber vielleicht weiß auch gar nicht jeder, wie es genau funktioniert. Vielleicht so ein bisschen Sendung mit der Maus mäßig. Was sind Vor- und Nachteile von Batteriespeichern?
Genau, also die Grundidee, glaube ich, ist ja relativ einfach. Ich habe zum Beispiel bei mir zu Hause auch PV-Modulen auf dem Dach und ich möchte nicht tagsüber, wenn ich viel Sonne habe, die zu einem sehr ungünstigen Preis ins Netz verkaufen, um die dann später abends, wenn mein Verbrauch hoch ist, die wieder teuer zurück einkaufen zu müssen. Das ist ja im Netz im Wesentlichen auch nicht viel anders.
Ja.
Also die Hauptleistung eines Batteries hängt damit zusammen, dass sich man nennt es auch mal Peak Shaving, dass ich auch so die Überschüsse tagsüber irgendwie aufnehme und in den Abend hinein verlagere, wo der Verbrauch hoch ist. Das ist das Grundprinzip eigentlich. Dabei gibt es ein paar Vorteile. Einerseits ist die Effizienz. Also ich habe da keine Energiekonversion drin. Sprich, es gehen Elektronen rein und es kommen auch Elektronen wieder raus. Wenn ich das zum Beispiel kurz mit Wasserstoff vergleiche, Wasserstoff hat wieder andere Vorteile, aber wenn ich von Elektronen zu Wassermolekülen gehen und im schlechtesten Fall dann wieder zurück verstromen will, dann habe ich zweimal eine Energiekonversion. Es kostet sehr viel Energie und dann ist die Effizienz entsprechend niedrig.
Ja.
Dieses Thema habe ich mit Batterien natürlich nicht.
Ja.
Ein weiterer Vorteil bei Batterien ist auch die schnelle Reaktionszeit. Ich hatte gerade eben schon das Thema Stabilität angesprochen. Batterien können nicht nur auch die Peaks verlagern sozusagen, sondern die können auch bewusst, indem sie Regelleistung bereitstellen, das Netz unterstützen und stabil halten. Das ist ein weiterer Vorteil. Ansonsten sind sie auch relativ energiedicht. Das heißt, ich kann auf eine vergleichbar kleine Fläche relativ viel Energie speichern.
Okay.
Hat aber auch tatsächlich ein paar Nachteile. Ein Nachteil ist zum Beispiel das Thema kritische Rohstoffe. Mhm. Damit verbunden die Frage, aus welchen Minen kommt das? Was sind die Arbeitsbedingungen vor Ort und so weiter?
Mhm.
Und eben auch das Thema Abhängigkeit, vor allem in China. Ne, das ist ja ein Thema, da wird ja auch dran geforscht, mit anderen Materialien zu arbeiten, die eben weniger kritisch sind. Das geht schon in die Richtung. Ein anderer Nachteil ist, dass sie nicht unbedingt geeignet sind für Langzeitspeicher. Prinzipiell kann ich natürlich im Januar einmal mal die Batterie laden und die dann im Dezember entladen, aber das macht einfach wirtschaftlich nicht so viel Sinn. Das wäre ja so, als wenn ich einen Ferrari kaufen würde und dann einen Tag im Jahr eine Runde fahren würde und mehr nicht. Also das ist auch nicht so sinnvoll. Und der letzte Punkt ist auch der Lebensdauer. Die ist ungefähr 10 bis 15 Jahre bei den meisten Batterien. Könnte natürlich länger sein, aber da stehen wir momentan auch mit der Technologie.
Okay, na gut, aber es findet ja auch eine Menge Batterieforschung statt. Also das weiß ich jetzt hier auch aus der Metropolregion Hamburg. Also vielleicht gibt es irgendwann bessere Materialien oder etwas längere Lebensdauer. Wir wollen ja nun über die Batteriespeicher im Stromsystem sprechen. Wie werden die eingesetzt? Für wie sinnvoll halten Sie das? Gibt es auch Nachteile? Wie ist das einzuschätzen?
Man kann das so grob in drei Punkte clustern, wenn man will. Eine Batterie kann einerseits systemdienlich sein, was mehr oder weniger bedeutet, was ich gerade eben gesagt habe, Stabilisierungsmaßnahme. Also sprich, eine gewisse Leistung zurückhalten, um ganz gezielt, ganz schnell gewisse Mengen entweder einzuspeisen oder zu entnehmen aus dem Netz mit dem spezifischen Ziel, das Netz stabil zu halten. Dann bin ich mit meiner Batterie systemdienlich unterwegs. Batterie kann ja auch gleichzeitig marktdienlich sein. Das heißt, ne, wenn ich große Überschüsse habe, dann geht der Preis runter. Wir hatten letztes Jahr in 2024 etwa 450 Stunden negative Energiepreise. Das ist ungefähr 5% der Zeit, wo die Leute also bezahlt haben, um unsere Energie abzunehmen. Wenn ich dann natürlich Batterien habe, die in der Zeit die Überschüsse aufnehmen und dann zur Zeit von Engpässe dann wieder ins Netz speisen könne, dann hat das natürlich auch eine stabilisierende Wirkung auf den Preis. Ja. Und dann bin ich marktdienlich unterwegs. Wenn ich aber marktdienlich unterwegs bin mit meiner Batterie, muss es nicht immer heißen, dass ich gleichzeitig auch netzdienlich unterwegs bin. Kleines Beispiel, ne? Also wenn ich sehr viel Strom im Norden über Offshore-Windpark zur Verfügung habe. Und wir haben ja einheitliche Preise in Deutschland. Wenn ich dann zu der Zeit eine Reihe von Batteriespeichern unten im Süden an den Alpenrand stehen habe, die all diese Energie zu niedrigen Preisen aufnehmen, da muss ich rein physikalisch ja trotzdem diesen Strom irgendwie aus dem Norden Richtung Süden transportieren. Das Netz ist dafür auch nicht gebaut. Die Auslastung ist nicht ist zu hoch eigentlich. Und das gibt sehr viel Stress eigentlich für das Netz. Das heißt, dann bin ich nicht unbedingt netzdienlich unterwegs. Netzdienlicher wäre, wenn die natürlich oben dann stehen würden, dort, wo eben dann auch die Produktion ist. Weil dann muss ich die Transportdistanz natürlich viel weniger. Mhm. So, das sind so die drei Komponente.
Ja. Klingt relativ komplex, habe ich schon im Vorfeld vermutet. Es fiel jetzt schon so ein bisschen, macht Sinn, die da einzusetzen, wo am Ende der erneuerbare Strom auch produziert wird. Wir haben ja im Vorgespräch ein bisschen darüber philosophiert, wo das schon der Fall ist. Vielleicht mögen Sie mal über die Region Kalifornien sprechen. Da sagten Sie und Ihre Kollegin, passiert da schon eine ganze Menge. Vielleicht mal so als Beispiel, um sich das Ganze besser vorstellen zu können.
Ja, das ist manchmal, während wir in Deutschland darüber diskutieren, was alles sein könnte, hätte Fahrradkette, ist es manchmal gut, einfach mal woanders hinzugucken, wo sie ein paar Schritte weiter sind. Und Kalifornien ist ein gutes Beispiel. Die haben einerseits relativ früh auf das Thema PV eingesetzt. Ist ja auch eine sonnige Region, klar.
Macht Sinn.
Aber die haben gleichzeitig auch relativ früh natürlich das Potenzial erkannt, was Batterien bringen können. Weil die haben genau die gleiche Thematik. Tagsüber sehr viel Sonnenstunden. Die sind ja teilweise schon auf einem Nettoverbrauch, wenn man den Solarstrom wegnimmt, gegen null, sage ich jetzt mal. Ne? Und gleichzeitig können sie auch abends schon sehr viel Strom auch aus dem Mittags-Solarstrom, sage ich jetzt mal, zur Verfügung stellen.
Ja.
Und die haben einfach eine politische, konsistente Ziele formuliert und auch Botschaft in den Markt gesetzt. Weil am Ende des Tages, die Investoren, die wollen ja auch, die wollen Sicherheit haben. Und man sieht einfach, na, die ersten Investoren, die haben sich getraut, die haben Batterien eingesetzt. Man sieht, dass damit Geld verdient wurde. Die Randbedingungen sind stabil gewesen und das zieht natürlich dann weitere Investoren an. Währenddessen sind auch die Kosten der Batterien immer weiter gesunken, die sinken auch weiter noch. Und das führt dazu, dass mittlerweile Kalifornien etwa 17 Gigawatt an Batterieleistung im Netz und zur Verfügung hat.
Ja.
Und das sind alles Themen, die letztendlich auch in Deutschland natürlich nicht unmöglich sind.
Ja, interessant. Und das ausgerechnet einem amerikanischen Bundesstaat, muss man ja auch nochmal dazu sagen.
Stimmt.
Aber ist auch möglich. Zurück nach Deutschland. Es gibt hier ja auch schon ein paar Beispielprojekte. Ich denke jetzt mal an Schleswig-Holstein. Vielleicht, dass wir nochmal so einen Blick in die Heimat werfen. Wer ist da so Vorreiter? Gibt es da auch schon gute Projekte, die vorangehen?
Da gibt es definitiv gute Projekte. Einerseits passiert auch sogenannt behind the meter einiges. Ne? Wenn ich jetzt mein Verbrauch flexibilisieren wollen, weil das ist auch eine wichtige Thematik. Wir haben jetzt sehr viel über das Angebot gesprochen. Da kann man auch einiges machen, das abzuflächen, aber idealerweise muss ich auch an der Verbraucherseite natürlich flexibilisieren, indem ich meinen Verbrauch anpasse auf der Verfügbarkeit des Stroms. Und das passiert dann meistens sogenannt behind the meter. Na, mein Beispiel war, ich habe eine Batterie im Keller, das ist behind the meter, dann kann ich aufnehmen, wenn ich es brauche und dann kann ich selbst entscheiden, wann ich das wieder zu meinem eigenen Verbrauch einsetzen will. Wenn ich im Netz bin sozusagen, dann bin ich in der Regel nah an der Produktion. Ne? Das war das Beispiel, was ich vorher kurz erwähnt hatte mit dem Nord-Süd-Abgleich. Dann will ich nah an der Produktion sein.
Ja.
Ein Hauptpunkt ist, es muss einen Netzanschluss geben, ein großer Netzanschluss, der letztendlich auch die Kapazität hat, da die entsprechenden Strommengen auch hinzubringen und wieder ins Netz einzuspeisen. Und aus dem Grund sind zum Beispiel gerade in Deutschland, in der Situation, die wir haben, Alt-Kraftwerkstandorte sehr interessant. RWE zum Beispiel in Gundremmingen in Bayern, altes Atomkraftwerk, wo sie jetzt ein Batteriespeicherprojekt haben. Oder auch die LEAG in der Lausitz, altes Kohlekraftwerk, was vom Netz genommen wird. Das ist natürlich ideal dann eben, weil der Netzanschluss einfach da ist. Oder eben tatsächlich im Norden zum Beispiel Ecostor, die eben dort, wo viel Offshore-Windenergie an Land kommt, dann eben auch in Schleswig-Holstein tatsächlich ein großes Batterieprojekt vorantreibt.
Ja, okay. Ja, spannend. Guck mal hier, da werden alte Standorte gut weitergenutzt. Ja. Das ist eigentlich auch eine gute Botschaft.
Genau.
Um das Ganze ein bisschen abzurunden, Ihrer Meinung nach, woran hapert es am meisten in Deutschland, dass das Thema noch nicht so richtig flott vorankommt?
Also einerseits tatsächlich mit den Flächen, sage ich jetzt mal. Ne? Das Netzanschluss ist das eine. Dazu muss man auch sagen, dass da auch viele Konkurrenz gibt, unter anderem Rechenzentren, Datenzentren, die konkurrieren teilweise mit exakt die gleichen Flächen, die es da gibt. Die sind begrenzt in der Anzahl in diese Größenordnung, sage ich jetzt mal. Hinzu kommt natürlich das Thema Netzverträglichkeit. Ne, wir haben ja gerade auch gelernt, Netzanschluss heißt nicht unbedingt, dass es dort auch netzdienlich ist. Die Netzverträglichkeit muss man auch nachweisen und so weiter. Dann kommen Themen wie zum Beispiel Lärmschutz und Brandschutz hinzu. Man will also auch nicht zu dicht an Wohngebiete sein. Man hat man da eine Problematik. Dann haben wir natürlich die Umweltverträglichkeit, Wasserverordnung. Also man muss eine Menge Sachen nachweisen. Und das reduziert natürlich die Anzahl der geeigneten Flächen. Netzausbau versuchen wir auch voranzutreiben, wird auch rein investiert. Aber da sind auch Projekte, die sehr lange dauern. Da sind 10 Jahre schnell auch mal rum. Und zusätzlich, da wird auch ja viel drüber gesprochen, der Genehmigungsprozess ist teilweise auch nicht ideal. Das funktioniert jetzt aktuell so, das sogenannte Windhundprinzip oder man kann auch sagen First Come, First Serve, führt dazu, dass zum Beispiel manche Investoren sich Flächen absichern wollen und dann für ein Projekt teilweise 4, 5 Anträge machen an unterschiedlichen Stellen. Dann hoffen irgendwo dann, das führt aber dann dazu, dass diese sogenannte Ghost Projects dann eben da auf dem Stapel liegen. Die mussten ja von der entsprechenden Behörde alle behandelt werden. Die müssten dann entweder abgelehnt werden oder zugestimmt werden. Also das führt dann automatisch zu einem Stau. Da ist auch Personalmenge bei den Behörden und so weiter. Also da gehen dann auch viele Stimmen, die sagen, lasst uns weg von diesen First Come, First Serve und lasst uns mehr priorisieren Richtung Dienlichkeit, Netzdienlichkeit und dergleichen und eben auch, ich sage jetzt mal, Projektreife, ist da überhaupt auch Geld dahinter, weil manche Projekte sind vielleicht sehr weit in der Zukunft.
Ja, okay.
Und ich glaube auch tatsächlich, das würde tatsächlich sehr stark helfen, weil, um mal zurückzukommen auf das Beispiel Kalifornien, stabile Randbedingungen, Investitionssicherheit, wenn wir das hier in Deutschland hinbekommen, dann glaube ich, dann rechnen sich irgendwann die Batterien auch von alleine und dann werden die Projekte auch kommen.
Also am Ende schon auch ein Appell an politische Kontinuität und politischen Willen, das Ganze umzusetzen.
Da die gesetzlichen Rahmenbedingungen, aber das wissen sie auch. Das wissen sie auch und die arbeiten dran. Aber das hoffen wir dann, dass er auch in die richtige Richtung geht. Ja.
Und ein bisschen schneller vielleicht.
Richtig, richtig.
Sehr schön. Dann erstmal vielen Dank an Herrn Koopmann für die interessanten Erkenntnisse.
Sehr gerne.
Und alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.
Gleichfalls.